Abgekratzt. Johannes oder das Märchen vom Gold. Johannes war ein braver Junge, der hatte reiche, aber auch liebe Eltern, eine jüngere Schwester, jedoch mit dem Besuch des Gymnasiums begann seine Liebenot. Faul wie ein feuchter Fetzen, meinte sein Klassenvorstand, aber wenn ich dich an die Wand werfe, bist Hannes selbst zum Herunterfallen, du zu faul. Hannes, warum hast du schon wieder deinen Malbecher vergessen? Schillers Glocke auswendig zu lernen ist die Strafe, du weißt, so ein weiterer Pädagoge. Kennen Sie alle, Professor Mader. Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Auf dem Weg von der Ensleite die Dambergasse hinab. Hannes, fasse dich kurz. Fiel mir der Becher aus der Schultasche, rollte erst den Gehsteig hinunter, dann auf die abschüssige Straße und wurde von einem Steier-LKW überfahren. Für diese gut erfundene Geschichte deiner Ausrede, Hannes, erlasse ich dir die Strafe. Merke aber, was Schiller dir zuruft. Wo starkes sich und mildes parten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Bald verließ Johannes die höhere allgemeinbildende Schule, er lernte den Beruf seines Vaters, diente bei ihm seine Meisterjahre, vergoldete gemeinsam Speisegitter in Kirchen und als ganz plötzlich sein Vater jung verstarb, in dessen Nachfolge Kelche, Monstranzen und Tabernakel. Daneben studierte er auf der Hochschule Kunst, aber die Welt machte nicht Halt vor und inmitten all seines ererbten Goldes, das wie Stroh schon zu Gold gesponnen, zur Maximierung bereit lag. Dort, wo Steyr und Perg im Granitsteinbruch des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen jetzt in den 1980er Jahren die sogenannten Hochschulflüchtlinge der Klasse Xöllpointner zwischen Lagerfeuern und Most arbeiteten, bis eine Tafelaufschrift Todesstiege wegen Renovierung geschlossen sie, wie Johannes später noch vieles, vor den Kopf stieß. Auch die Überbringung der Nachricht vom Tod seiner Mutter. Zeitungsfotografen riefen an, ob er nicht wisse, nein was, dass eine einzige Pappel in der jugoslawischen Bora auf ein einziges Urlauberauto auf den Beifahrersitz gefallen sei, auf dem seine Mutter tödliche Verletzungen erlitt. Die 14-jährige Schwester einst hatte ihn aus einem schwarzen Loch gerettet. Jetzt aus Südafrika, dem Land des Kaps der guten Hoffnung, wieder zurückgekehrt, meinte sie, Johannes, wir müssen wieder zu Boden blicken. Und der ältere Bruder nahm sie beim Wort, besuchte sie, die ausgewandert war, wenig später in Florida und entließ sich für ihre Eheschließung ein Kostüm à la Miami Vice. Selber heiratete er auch gleich, allerdings in Hausschuhen und Urlaubskleidung auf dem Ocean Key House. Nicht ohne vorher, in Anwesenheit mehrerer Notare, erstmals Gold aus einem Helikopter zu versenken im Big Cypress National Park. Und wenn nicht jetzt, dann nimmermehr unsere Meer, das Märchen vom Gold, mag so nun endlich beginnen, das, nachdem unser Hans nunmehr gedient, endlich aufbrach. Mein Klumpen, den es gilt heimzutragen, ist zwar aus purem Gold, aber es lastet so schwer auf meiner Schulter, dass ich den Kopf dabei nicht gerade halten kann. Und so bildeten sich in seinem Gehirn jede Menge schräger Gedanken und Ideen. Verwirrt vom Ich und dem Du, das immer der andere, beseelt von einem heilwollenden Willen, verbanden die 2 und die 7 sich zur Zahl 27, welche in Quersumme die 9 ergibt, welche geteilt durch die göttliche 3 sich zurückführen lässt auf die Trinität. Hans der Transformateur war geboren und mit ihm in Israel am tiefsten Punkt der Erde die erste Wiedergutmachung, um der Erde ihr geraubtes Gold wiederzugeben. An der Spitze des virtuellen Dreiecks steht die Kunst, auf seiner Hypotenuse das Bodengold, linke Hand im Punkt A ich, das Werk des Künstlers, rechte Hand im Punkt B aber an dem Platz, den ich freigebe, du. Ich gebe dank deiner Hilfe das Gold in einem lebenslangen Prozedere der Erde zurück, dachte Hans und war glücklich. Wie es sich so im Märchen schickt, saßen drei Koryphäen. F-E-E-N. Drei Koryphäen. Hannes zur Seite. Als er mit heißer Haut im toten Meer schaukelte, ein analytischer Psychologe, ein Science-Philosoph und ein Erfinder der Projektkunst. Der archetypisch kollektive Alchemist meinte, Energie an sich ist weder gut noch böse, weder nützlich noch schädlich, sondern indifferent, da sie abhängt von der Form, in welche sie eingeht. Die Form gibt der Energie die Qualität. Der Philosoph zitierte aus einem schon mehrfach im Meer getriebenen Reklamheft. Vermutlich war er im Sinieren gelegentlich eingeschlafen. Was das Zeugsein des Zeuges in Wahrheit sei und interpretierte den Ursprung des Kunstwerkes am Beispiel von Van Goghs Gemälde eines Paares von Bauernschuhen. Und der Dritte erklärte seinen erweiterten Kunstbegriff. All das gefiel Hans ausgezeichnet, während er sich an armen Beinen, am Rücken und Bauch kratzte. Tell aura anachtonismus, die Rückkehr des Goldes zur Erde. Meine Kunst soll mit Füßen getreten werden und du, der andere, setzt deine Fußstapfen auf mich und hinterlässt deine Fußspuren auf dem Gold und trägst mit deinen Schuhsohlen und dem feinen Staub, der jetzt an ihnen haftet, wie somit auch an dir dazu bei, dass das Gold wieder zurückkehrt in den Boden. So sind die hinterlassenen Relikte ein kollektives Werk. Und die erste Koryphäe nickte anerkennend. Wo immer der forschende Geist sich von der genauesten Beobachtung des tatsächlich Vorhandenen entfernt und eigene Wege einschlägt, da nimmt der unbewusste Spiritus Rector die Zügel in die Hand und führt ihn zu den ihm unveränderlich zugrunde liegenden Archetypen zurück, die durch diese Regression zur Projektion veranlasst werden. So gestärkt, weil in sich bestätigt, entschied Hans, auch wenn die Beschaffung des Goldes auf Ausbeutung und Raub beruht, die Erdkraft ist eine Gutkraft. So will ich mich daran machen, dem materiellen Gold das Immaterielle gegenüberzustellen. Und da ihn der Klumpen auf seinen Schultern mehr und mehr drückte, entschloss sich Hans, sein Gold einzutauschen, um es zu transzendieren. Wie anfangs das Pferd seinen Reiter, aber je geübter später auch umgekehrt, jagte Hans seinen Gedankensprüngen nach oder wurde von ihnen gejagt. Soziales Gold, um menschliches Leid zu verringern, bei jedem Verkauf eines Goldobjekts einen Teil des Verkaufspreises sozial bedürftigen Menschen zufließen zu lassen, so möge zukünftig meine goldene Regel lauten. So ritt er wohlgemut eine Weile dahin und sah sein nächstes Projekt vor Augen. Johannes Goldhoff würde er sich fortab nennen und seine vergoldeten Platten den Menschen zu Füßen legen. Als in Weistrach, tief draußen am Land, dort, wo dessen Landesregent heute noch stolz ist, kein Buch je gelesen zu haben, außer der Schatz im Silbersee. Ein Ausstellungsbesucher auf einer vergoldeten Kindergruppe aus einem KZ-Vernichtungslager auf dem Weg in den Tod, daneben ein nackter, von Goldsuchern ermordeter Indianer, einen Kopfstand versuchte, um sich darüber lustig zu machen, spürte Hans, der Demütige, in sich den und somit alle gedemütigt. Nichts ahnend von Gefahr, nur die Affen schon versammelt in den Bäumen, schreien schrill, während er noch schläft. Und er beschloss, seine Arbeit am erweiterten Goldbegriff nunmehr hinauszutragen in den öffentlichen Raum. So wälzte Hans erneut Idee um Idee, sie gegen materiellen Reichtum zu tauschen. Das gesamte Telefonbuch seiner Vaterstadt, 35.000 Teilnehmeranschlüsse auf den beiden Stadtplatz-Gehsteigen, sollte zum mit den Füßen getreten werden, aufliegen zwischen eingeschwärzten Dreischichtplatten. Zwei Wochen später sollten die Passanten sie begehen. Dann würden die auf einem in der Mitte freigebliebenen Textstreifen von circa 1 Meter Breite entstandenen Spuren, darunter die Telefonnummern, vergoldet. Das, wie jedem ersichtlich, war für die Amtsträger einer seit mehr als 1000 Jahren erzherzoglich privilegierten Stadt um vieles mehr als eine Schuhlänge zu großspurig. Und ehe Hans sich versah, war er abgeworfen worden und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Ein Bauer kam des Weges, sah Hans da liegen und meinte, hier liege ein Häufchen Elend. Aber Hans erhob sich ganz geschwind aus dem Straßengraben und verkündete dem Verdutzten, die Stadt hatte keine Einwände, nur der Verein Altstadt. Er hat mein Projekt zu Fall gebracht. Ich würde Müll produzieren, Umweltunverträglichkeit. Was sagst du dazu? Der Bauer, der an Hansens erboster Rede gefallen fand, ihr aber des Weiteren nicht folgen konnte, allerdings Behörden und unvollstellbare Umweltauflagen verstand, weil letztere auch ihn betrafen, und glaubte, Hansens Fantasie, die mit ihm durchgegangen sei, eingefangen zu haben, meinte, da lobe ich mir doch meine Kuh. Da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Und Hans gedachte seiner lieben Schwester, wie sie ihn einst vor dem Ärgsten bewahrt und ihn ihrer Freundin zugeführt hatte, kurz nach dem Tod der Mutter. Wer ist denn der Mann mit dem Raucherhusten? Denn wenn du über Gold gehst, denke, was dir versprochen wurde vom Leben und was du bekommen hast, was bewundert wurde und was verachtet, von dir wie von anderen vor und neben und nach dir, was unnötig war und was nützlich, was schwer und was leicht, und denke bei jedem Treten, was du trittst und was dadurch zutage tritt. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Und wieder hatte eine Fee gesprochen. Diesmal eine, die er später eine seiner Prinzessinnen nannte. So entstanden Projekte wie Frauenhäuser, aber auch Minenfelder und sagte Hans, nie auf der Stelle treten, niemals jemanden tot treten, sondern immer nur in Aktion bleiben. Denn, wie forderte schon Provokateur Beuys, Picasso aufgreifend, Kunst müsste sein wie ein scharfes Messer, um Missstände, Ungerechtigkeiten, Verletzungen von Menschenrechten oder Kriegen zu verhindern, auch wenn sie dieses Ziel nie erreicht habe. Wenn die Stadt, um ihre Bewohner zu vergolden, mir die Hand nicht reicht, übergolde ich eben das ganze Land, die goldene Empore. Fast 2000 Tafeln waren mit eingetauschtem Blattgold zu überziehen. 5 Mitarbeiter, denkte Hans, der inzwischen die Kuh, die zu melken ihm widerstrebte, gegen ein Schwein eingetauscht hatte, um gegen die marktwirtschaftlichen Metzger vorzugehen, die an allem und jedem nur ein Stück fetten Bratens rochen oder das längere Ende der Wurst. Hans aber bezahlte nach gefertigter Stückzahl oder Zeit, so wie jeder seiner Arbeitnehmer dies wünschte. Jeder, sagte Hans, schaffe sich sein eigenes Arbeitszeitmodell, denn Lebenszeit an sich ist unbezahlbar. So wurde circa 5 Monate lang vergoldet, jede Platte im Ausmaß von 96 cm kosten 35.000 Euro. Gewinn nach späterem Verkauf des Objekts 5.000 Euro, abgeführte Spenden ebenfalls der gleiche Betrag, blieb ein Verlust von 25.000 Euro, den Hans als den verbleibenden Mehrwert verbuchte. 1700 Tafeln als Work in Progress blieben für die Zukunft bestehen. Das Elternhaus und ein weiteres, inzwischen verkauft, fand Hans sich glücklich in einer neuen Wohnung wieder. Adresse Kristallstraße, wenn das kein Vorzeichen war. Kristalltag ward in Augenschein genommen und die Sommerolympiade zur Jahrtausendwende in Sydney. 3-mal Australien und zurück. Immer umtriebiger wurde Hans, als er vor Österreichs höchsten Dom auf Warren Wooner stieß und dieser begleitet vom eingeborenen Gesang der Aboriginals und vom Schillerschen Kirchenglockengedröhn auf Hans Spurenwerk verwies, ihn umarmte und seine Schminke auf Hansens Schulter schmolz. You are my real brother. Flugzeuge waren gechartert, alle Ausfuhrgenehmigungen eingeholt, hunderte blattvergoldete Tafeln sollten bei der Eröffnung der Olympischen Spiele die Laufbahn auslegen, darunter die Geschichte des Goldes, darüber die ihre Spuren ziehenden Sportler. Nicht jeder würde hier eine Goldmedaille erringen, aber der olympische Gedanke, völkerverbindend, versöhnen, dabei sein ist alles, der Weg unser wichtigstes Ziel. bis auch hier viel zu spät die Absage des Komitees erfolgte. Ich will meinen Athleten nichts in den Weg legen, so der Zeremonienmeister. Dieses Schwein, das mir kein Glück gebracht, sollte ich tauschen, dachte Hans. Es hat mich nur Zeit gekostet. Da gab ihm seine Frau recht. Aber währenddessen war auch schon wieder jede Menge Gold den Bach hinabgegangen, vor allem das Grenzhaus in der Molkereistadt, Haus Nummer 27. Und darin gab Hans seiner Angetrauten recht, sie sei schließlich nicht seine goldene Gans. So wurde in gegenseitigem Einvernehmen geschieden, was zu scheiden war, nicht aber getrennt, was unzertrennlich. Man muss schon viel aufs Spiel setzen, dachte sich Hans, aber dass jemand durch mich ins Unglück gerät, das will ich gewiss nicht. So saß er jetzt, buchstäblich vor die Tür gesetzt. Ein Hammerschlag hatte die Verbundglasscheibe eines 250 Quadratdezimeter großen Bildinhalts zerschlagen, die auf eine zweite geklebt war, sodass diese mit lautem Knall barst. 60 Sekunden lang war ein knisterndes Geräusch zu hören, fast so, wie wenn im Frühjahr das Eis einer gefrorenen Wasseroberfläche, ausgesetzt der starken Sonneneinstrahlung, plötzlich nicht mehr widersteht. Jetzt nicht einbrechen, jetzt nicht das Opfer zum Selbstmordattentäter transformieren. Zum Gedenken an die Reichskristallnacht, diese in einen Kristalltag verwandeln. Die vom Schicksalsschlag befreiten Risse und Bruchlinien sich verbinden sehen mit den menschlichen Spuren, die ihn erlebt, durchlebt und überlebt haben. Die Verfolgung verfolgend umwandeln in die Vision einer friedvolleren Zukunft. Vor der Obdachlosigkeit stehend, wie könnte es im Märchen anders sein, kamen gleich mehrere Prinzessinnen Hans, ebenso sprichwörtlich wie aus mehreren Himmelsrichtungen entgegen, boten im Quartier, Atelier und Ausstellungsräume. Aus den Flüssen seiner Vaterstadt wurden Kriegsrelikte geborgen, die Idee geboren, sie mit Hilfe der Kunst zu Guten zu wenden, und Hans leitete das Projekt vom Wasser bedeckt. Ein Jahrhunderthochwasser hatte daran kräftigen Anteil und jede Menge Schlamm aufgewirbelt und Treibgut. Viele packten mit an, die Schäden zu beseitigen. Manchem Relikt aber wurde tatsächlich die Metamorphose zum Kunstwerk zuteil. Und Hans, der jetzt auch als Betreuer in einer Tagesheimwerkstätte arbeitete, setzte neue Gedanken um. Entschleunigte Kleinskulpturen in Edelmetall. Endlich begegnete Hans auch einem Schlossherrn, der zwar nicht reich an Gold, wohl aber an Einfluss war. Diesem gefielen die Ideen vom Bodenkohl außerordentlich gut und er lud Hans ein, im Rahmen einer großen Goldhommage auf seinem wunderschönen Schloss diese zu präsentieren. Auf dem Korridor des Kammergartens, der das untere Belvedere mit der Orangerie verbindet. Auch ein Diptychon im Orangenhain sollte Hansens Absicht zeigen. Der Kristalltag hatte einen Ortswechsel vollzogen. Ein zweiter folgte wenig später. In der Rathauspassage seiner Vaterstadt hängt es seither dauerhaft. Hans hat es der Stadt geschenkt. Und so mag Hans, der nun schon 27 Jahre lang kreuz und quer durch die Welt unterwegs war, um soziale Goldrelikte zu sammeln und sein 27. an einen goldenen Nagel hängte, ergangen sein, als er durch das bisher letzte Dorf gekommen war, das sich heute stolz Marktgemeinde nennt. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen gegen den Wind. Noch bin ich nicht abgekratzt, aber gekrätzt habe ich genug hinterlassen. Hab hier und jetzt kratze ich vom Blattgold zusammen, was mir auf meinen unverkauften Platten so reichlich geblieben, auf das neue Kunst entstehe. Aus der Erde entnommen, raffiniert zu Gold, verarbeitet, dann wieder mit Erde und Staub vermischt und erneut gereinigt im galvanischen Bad. Hans, wie raffiniert. Da habe ich einen so schönen Spiegel, sagte sich Hans, und den werde ich abkratzen. Wie schaut der Mensch dahinter aus? Das ist doch noch viel mehr an geleisteter Arbeit. Jeder, der abkratzt, formt als Transformator die schönsten Objekte. Und ich freue mich, dass ich mich nicht in ihnen getäuscht habe. Drucker, Silber, Redakteure, der Chefredakteur und der Zeitungsmogul, alle kratzen sie ab und hinterlassen dabei ihre Spuren. Dazu noch die Bauleute, die Erbauer der neuen Räume. Der Polier geht voran und ruft alle anderen herbei. Da kommt her, hier steigt drauf und dort steigt hin. Kunst am Bau, lupenreine Kunst. Vielleicht will ich gar kein Künstler sein. So gebe ich doch meinen Platz frei. Ich will doch, dass die anderen zu Künstlern werden. Konstruktiv, destruktiv, destruktiv, konstruktiv. Das ist das Wahre, das ist die Schönheit. Und ich bin nur der Werkzeugmacher. Hans Kopf wurde ganz weit, wenn er so sprach. Und alles Wirre verwirklicht, war damit jetzt so wirklich, dass jeder, der ein Jesu erlebte, spürte, das ist ein rechter Hans im Glück. Somit das Märchen beendet, damit auch sein Rahmen zu schließen ist. Das Geheimnis dessen, was sich Kunst nennt, ist das Schweigen. Besser noch das Verschweigen dessen, was sie tut. Denn sie ist einfach. So lud Johannes zuletzt einfach sein Ich sich auf und rastete noch einmal. Dabei konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er gerade jetzt nichts zu tragen bräuchte. Nicht einmal mehr die Goldkappen auf seinen absatzlosen Waldviertlerschuhen. Seine Kampfansage, seinen Wetzstein. Und er warf alles in den Brunnen, an dessen Rand er gerade saß. Als er sich so mit in die Tiefe versinken sah, sprang er auf und dankte unter Tränen, dass ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf so eine gute Art, ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, auch noch von den Ordnungszahlen 79 für Gold und 80 für Quecksilber befreit hatte. Und wie Schuppen fiel es ihm erst von der Haut, dann von den Augen, in seinem Streben, das, was der Mensch eigentlich ist, zu werden und wozu ihn seine Mutter geboren hatte, nämlich nach einem langen, in tausend Irrtümer verstrickten Leben zum Filius Regius, zum Sohn der höchsten Mutter, so der Analytiker. Oder, um auch dem Existenzialisten beizupflichten, im Werk der Kunst hat die Wahrheit sich ins Seiende gesetzt. Denn Werksein heißt eine Welt aufstellen. Im Welten ist jene Geräumigkeit versammelt, aus der sie sich verschenkt oder versagt. Auch das Verhängnis des Ausbleibens ist eine Weise, wie Welt weltet. Um damit, wie es dem Märchenzähler obliegt, ganz einfach zu schließen. Und solange er dabei noch nicht gestorben ist, transformiert Johannes Goldhof Angerbauer sich weiter, zumindest an jedem Freitag jeden Jahres, der auf einen 27. fällt.